in den Propheten oder auch in den Psalmen, die die Kreuzigung Jesu so ins Detail beschreiben, und das hunderte, teilweise tausende Jahre vorher, bevor das konnte ja keiner wissen, ja, die das quasi prophetisch schon vorhersagen, an was wir uns heute Abend erinnern wollen. Jesus Christus und seine Geburt feiern wir an Weihnachten. Wir feiern die Geburt unseres Retters, aber wir könnten ihn nicht Retter nennen, wenn er nicht das getan hätte, was wir heute Abend und was wir heute Abend denken. Jesus Christus kam auf diese Welt, hat ein perfektes Leben gelebt, als 100% Mensch, 100% Gott. Er hat uns gezeigt, was es heißt, den Willen des Vaters zu tun, und ist dann für die Sünden der ganzen Welt gestorben. Und ich gehe da jetzt heute bewusst etwas schneller durch, weil ich mir heute nicht mit euch zusammen Vers für Vers die komplette Kreuzigung angucken will. Das können wir bestimmt irgendwann nochmal machen. Aber heute Abend ist mir ein kleines Detail der Kreuzigung Christi ganz wichtig. Und dieses kleine Detail ist eigentlich ein sehr großes Detail, aber mir war es vorher nicht so bewusst. Ich habe das selber erst vor ein paar Tagen in der Predigt gehört. Und das, was ich heute Abend euch mitteile, das ist sehr inspiriert aus einer Predigt, die ich vor ein paar Tagen gehört habe. Und zwar, dass nicht nur die Kreuzigung an sich und was Jesus da für uns getan hat, schon so eine wahnsinnige Predigt ist, die so viel zu uns sagt und aus der wir so viel lernen können, sondern dass Jesus tatsächlich am Kreuz gepredigt hat. Jesus Christus hat eine 7-Punkte-Predigt gehalten. Und ich meine jetzt nicht, er hat gepredigt, dadurch, dass er da gehangen hat. Ich meine, er hat wirklich eine Predigt gesprochen, also gesagt, so wie ich jetzt hier stehe. Er hat eine 7-Punkte-Predigt gepredigt vom Kreuz herab, als er da hing. Und die will ich mir heute Abend mit euch angucken, weil da so viel drin ist. Da ist eigentlich alles drin, was man jemals in der Predigt braucht, um Jesu Namen groß zu machen. Könnt ihr die nächste Folie machen? Ich habe euch das alles da an die Wand geworfen. Der erste Punkt von der Predigt am Kreuz, den Jesus uns da sagt, ist in Lukas 23, Vers 34. Da heißt es, Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist Punkt 1 von Jesu Predigt am Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn man sich mal vorstellt, in was für einer Situation Jesus das gesagt hat. Er wurde gerade unheimlich brutal ausgepeitscht, hatte fürchterliche Wunden am ganzen Leib. Sie waren gerade dabei, ihn ans Kreuz zu nageln, zu bespucken, zu verspotten. Und das Einzige, wo Jesus sich drum sorgt, ist wir oder die, die ihn damals ans Kreuz geschlagen haben. Er war mehr darum besorgt, dass diejenigen, die ihm diese schlimmen Dinge antun, Vergebung erfahren, als um sein eigenes Schicksal. Jesus war in dieser Situation, oder zeigt uns eigentlich in der Situation, dass er der freieste Mensch war, der jemals auf Erden gelebt hat. Ich habe mir vor 2 Tagen den Rücken verrenkt. Und ich könnte, also wenn ich mir vorstelle, durch was er gegangen ist, ja, ich bin ja jetzt schon fast den ganzen Tag am Fluchen, weil ich mir ständig irgendwie, ja, oder ich muss mich zurückhalten zu fluchen, wir sind ja in der Gemeinde. Ich lösche das nochmal, ich fluche natürlich nicht, ja. Nein. Und wenn ich mir angucke, was er für Schmerzen hatte in dem Moment, ja, also ich würde sagen, spätestens, wenn wir das durchmachen, was Jesus durchgemacht hätte, würden wir unsere Peiniger nur noch beschimpfen und bespucken und Himmel und Hölle auf die herabregnen lassen, ja, in Worten. Und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er ist der freieste Mensch auf Erden, denn er hatte in dieser Situation die Freiheit, Menschen zu vergeben. Freiheit hat nicht viel damit zu tun, ob wir irgendwo jetzt physisch hinter Gittern sitzen oder ob wir irgendwie frei sind. Jesus war in dem Moment sowas von gefangen in dieser Situation. Ja. Er hätte natürlich sich jederzeit befreien können, er war Gott, aber er war völlig ausgeliefert seinen Panikern, willentlich, weil das der Plan des Vaters war. Und er ist der freieste Mensch überhaupt, denn er kann seinen Panikern vergeben. Und was mir das noch sagt, dieser Punkt in der Predigt, was er mir noch sagt, ist, Jesus liebte uns schon, die Vergebung stand schon bereit in dem Moment, wo wir immer noch ihn verspotteten, wo wir ihn ans Kreuz nageln, wo wir auf unsere heutige Zeit gesehen, wo wir unseren Rücken ihm zukehren, wo wir ihn verspotten, wo wir nichts von ihm wissen wollen. Ja, da ist Jesus schon besorgt um uns und will, dass uns vergeben wird. Und bittet den Vater für alle Menschen, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das gibt mir unglaubliche Hoffnung, dass es nichts mit mir zu tun hat und alles mit Jesus zu tun hat. Der zweite Punkt der Predigt finden wir in Lukas 23, Vers 42 und 43. Und er, das ist ein Übeltäter, der mit ihm gekreuzigt wurde. Es waren ja zwei Übeltäter neben ihm. Und der eine sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist Punkt 2 und einer meiner Lieblingspunkte in der Predigt am Kreuz, dass Jesus das sagt: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Hier in diesem Punkt sehen wir, wie unglaublich simpel die Vergebung ist, wie unglaublich simpel es ist, errettet zu werden. Weil guck mal, was da geschieht. Der Mann, der neben ihm gekreuzigt war, der war zu Recht da. Und im Gegensatz zu seinem anderen Mitübeltäter, der es nicht eingesehen hat, hat er es eingesehen: Ich bin ungerecht, Jesus, du bist gerecht, bitte denke an mich. Und Jesus sagt: Willkommen im Königreich Gottes. Was uns das sagt, ist, wenn wir davon ausgehen, dass dieser Übeltäter vielleicht ein Vergewaltiger war, vielleicht ein Massenmörder, also ich glaube, der muss schon einiges gemacht haben, um ans Kreuz genagelt zu werden. Ja, ich glaube nicht, dass das fürs Bananen- oder Äpfelklauen damals geschehen ist. Ja, das war mit Sicherheit ein Mensch, den wir heute in Deutschland zumindest vielleicht nicht mehr kreuzigen würden, aber zumindest lebenslang hinter Gitter stecken würden. Und Jesus sagt zu ihm, weil er sieht, dass er stirbt, dass er keine Chance mehr hat, nochmal vom Kreuz herunterzusteigen, sagt ihm: Du bist heute mit mir im Paradies. Er sagt nicht: Okay, danke, wollen wir mal hoffen, dass du das hier überlebst. Ja, die Chancen sehen nicht ganz gut aus, aber vielleicht hast du eine Chance, dass du heilst, dass du nochmal freikommst, dass du dich taufen lassen kannst, dass du noch ein, zwei Jahre in die Gemeinde gehen kannst. Ja, und dann sehen wir uns vielleicht irgendwann mal im Paradies. Ist es nicht Wahnsinn, wie kraftvoll die Erlösung ist, wie einfach die Erlösung ist? Und es ist so schade, heute auf den Philippinen zum Beispiel werden sich wieder hunderte Leute symbolisch ans Kreuz nageln lassen. Die werden sich wirklich teilweise mit Nägeln, teilweise nur mit irgendwelchen Seilen ans Kreuz schlagen oder hängen lassen, hängen da für 25, 30 Minuten, werden ausgepeitscht von irgendwelchen anderen Leuten und kommen nach 20, 25 Minuten wieder runter, werden verbunden und hoffen, dass sie Gott irgendwie näher gekommen sind, dass sie Jesus irgendwie zufriedengestellt haben. Und wenn man das vergleicht mit der Stelle, dann ist das einfach nur traurig. Ja. In Jesaja 49, Vers 15 und 16, ich lese es nur vor, ihr müsst nicht aufschlagen. Da sagt Jesus, da sagt Gott zu seinem Volk, und das ist repräsentativ für Jesus, der es zu uns sagt: Kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über ihren leiblichen Sohn? Und wenn sie desselben vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe, in meine beiden Hände habe ich dich eingezeichnet. Wenn wir zu Jesus ausrufen: Denk an mich, wenn wir zu Jesus ausrufen: Ich bin Sünder, du bist gerecht, bitte vergib mir und erinnere dich an mich in deinem Königreich, dann ist das eine viel sichere Zusage von Gott als eine Mutter, die sich um ihr Kind kümmert und dem Kind verspricht: Ich werde mich immer um dich kümmern. Ja, und das ist schon ziemlich krass. Ich habe einen kleinen Sohn und meine Frau würde alles stehen und liegen lassen, wahrscheinlich auch mich, für meinen Sohn. Ja. Wenn ich dann aber sehe, was Gott uns hier für eine Zusage gibt. Und mir ist jetzt gerade eins ganz wichtig. Weil wir hier sehen, wie simpel die Erlösung ist und wie einfach das Evangelium ist, möchte ich heute Abend kurz an dieser Stelle jeden hier im Raum ganz kurz herausfordern: Wenn du noch nicht, wie dieser Übeltäter neben ihm, Jesus Christus gebeten hast, dir zu vergeben und ihn gebeten hast, bitte erinnere dich an mich, wenn du noch nicht eingesehen hast, dass du Sünder bist, obwohl das nicht schwer ist einzusehen, würde ich sagen. Ja, vielleicht nicht nach deinem eigenen Maßstab, aber nach Gottes Maßstab sind wir alle Sünder und sind alle verloren. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann sprich mir dieses Gebet im Glauben ganz kurz nach, so wie hier. Jesus, sprich es in deinem Herzen nach, wenn du dich dafür geleitet fühlst. Jesus, ich bin ungerecht, du bist gerecht. Bitte erinnere dich an mich, vergib mir meine Sünden. Ich will dir nachfolgen. Das war's. Wenn heute ein Komet auf Düsseldorf runterregnet und diese Stadt in einen Krater verwandelt, wirst du heute noch mit Jesus in Paris sein, wenn du dieses Gebet gebetet hast, wie dieser Übeltäter. Und das ist das Evangelium. Und ganz nebenbei, das ist unsere Aufgabe zu sagen als Christen. Wir sind nicht in dieser Welt, um der Welt zu erzählen, wie sie gerecht lebt oder wie sie das tut und das tut und das sollte man tun und das sollte man nicht tun. Wir sind hier, um den Menschen das zu verkünden. Und alles andere wird sich Jesus drum kümmern. Das ist die Erlösung. Und das ist der zweite Punkt von Jesu Predigt. Der dritte Punkt ist in Johannes 19, Vers 26 und 27. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe deinen Sohn. Und dann spricht er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Was Jesus hier uns sagen will mit diesem Punkt ist, die Hoffnung für Familien heute oder Familien generell liegt am Kreuz. Am Kreuz werden wir als Familien, egal ob leiblich oder geistlich, daran erinnert, dass wir einander vergeben müssen. Am Kreuz werden wir daran erinnert, dass wir uns selbst zurücknehmen sollen, unser Kreuz auf uns nehmen sollen. Am Kreuz ist die Grundlage und für meine Begriffe die einzige Grundlage für Familien, die kaputt sind, wieder heil zu werden. Oder für Familien, die noch heil sind, auch heil zu bleiben. Wir werden uns gegenseitig verletzen, wir werden uns gegenseitig wehtun, das tun wir sind Sünder und am Kreuz ist der einzige Ort für Familien. Und das ist dieser Punkt von Jesu Predigt, den er hier quasi durch diesen schönen Satz, Frau, siehe deinen Sohn, siehe deine Mutter, als er da hängt und sie beide da stehen sieht, sagt, macht er hier nebenbei ein bisschen Familientherapie, was ich absolut krass finde, ja? Dass Jesus da überhaupt dran denkt. Dass er nicht irgendwie denkt, guckt mal, wie ich hier hänge oder irgendwas, sondern ihnen noch dient und uns dafür heute noch was zur Familie sagt. Ja? Das ist unglaublich. Der vierte Punkt in Jesu Predigt ist in Markus 15, Vers 33 und 34. Als aber die sechste Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach: Eloi, Eloi, lama sabachthani, das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus zitiert hier die Schriften. Und Jesus gibt auch gleichzeitig einen Hinweis, wo das steht, was er da sagt. Und damals gab es keine Kapitel und keine Verse. Und deswegen konnte er nicht da hängen und sagen, Psalm 22. Sondern er hat quasi, so wie das ein Rabbi damals tun würde, er hat den ersten Satz von Psalm 22 zitiert. Ist Psalm 22 richtig? Ja. Test. Um einfach den Leuten Folgendes zu sagen. Das hier ist kein Unfall. Ich hänge hier nicht, weil mein Plan irgendwie schiefgegangen ist und ich irgendwie in ein blödes Schlamassel reingekommen bin und jetzt bin ich komischerweise verurteilt als wie ein Massenmörder. Jesus will den Leuten hiermit sagen, das ist Plan. Weil das, was ich euch gerade zitiert habe, wurde hunderte, tausende Jahre vorher geschrieben. In Psalm 22. Und dieser Psalm gibt sehr viel Einblick in die Leidensgeschichte Jesu am Kreuz. Und er will den Leuten sagen, das hier ist Plan. Und er sagt das auf Aramäisch, er sagt das nicht auf Hebräisch. Das ist auch ein ganz interessantes Detail, denn damals sprachen nur die Schriftgelehrten und die Männer Hebräisch. Er aber sagt das in Aramäisch, was einfach nur bedeutet, er wollte, dass jedes kleine Mädchen, jeder kleine Junge, jede Frau und jeder ungebildete Mann versteht, was hier gerade abgeht. Er wollte ihnen damit sagen, mir ist es wichtig, dass du mich verstehst. Mir ist es wichtig, dass du mich kennst und dass du weißt, was hier gerade passiert. Jesus ist für jeden Menschen da und Gott will, dass jeder Mensch sein Wort versteht. Und wie dankbar können wir sein für Leute wie Martin Luther, die das auch wieder gemacht haben in unserer Zeit, dafür gesorgt haben, dass wieder jeder kleine Junge, jedes kleine Mädchen, jede Frau, jeder Mann sein Wort verstehen kann. Das ist Jesu Herz Und das ist Jesus ganz wichtig. Noch eine Sache sehen wir hier raus. Er sagt das hier mit so einem Schmerz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hatte nur vor einer Sache Angst. Und Jesus fühlte sich nur bei einer Sache unwohl. Und das war es. Diese Horrorvorstellung für ihn, von Gott verlassen zu sein. Er hatte keine Angst auf Stürmen oder bei Stürmen auf irgendwelchen Seen. Er hatte keine Angst vor Verrückten, die mit Dämonen besessen auf ihn zugerannt kamen und jedem von uns Angst gemacht hätten. Er hatte keine Angst vor, selbst vor den physischen Schmerzen am Kreuz hatte er keine Angst. Ich glaube, die größte Angst und die einzige wirkliche Angst Jesu lag darin, dass er von Gott verlassen war. Und warum war er verlassen? Weil er stellvertretend für uns die Sünde, die ganze Schuld, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft der kompletten Menschheit auf sich geladen hatte und Gott seinen ganzen Zorn, seinen gerechten Zorn für die Sünde an ihm ausließ. Und dann, wenn ich das vergleiche mit meinem Leben, ich habe Angst vor allen möglichen Sachen. Beziehungsprobleme, Gesundheit, behalte ich meinen Job, die Dinge sind mir sehr wichtig. Ob ich jetzt 1, 2, 3, 4 Wochen oder Monate nicht wirklich Gemeinschaft mit Gott habe, das ist mir leider viel zu egal. Ja? Und ich bete, dass es mir nie egal sein wird oder dass ich da wachse drin. Aber das zeigt mir einfach den Kontrast zwischen Jesus und mir. Ja? Ich habe Angst vor allem möglichen Mist, nur nicht unbedingt, um gerade keine Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das ist okay. Ja? Und Jesus war das Größte und Jesu größte, einzige Angst, die er hatte. Und wir können heute Abend uns das angucken und sagen, Herr, hilf mir, Angst vor Gottes Ferne zu haben. Hilf mir, dass mir das genauso schlimm ist wie dir, weil dann werde ich vor nichts anderem mehr Angst haben. Und das glaube ich nämlich, dass wenn das deine größte Sorge ist, dann hast du keine großen anderen Sorgen. Zumindest nicht wirklich. Das ist der vierte Punkt von Jesu Predigt. Der fünfte Punkt ist in Johannes 19, Vers 28. Da steht, nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Den Punkt, den Jesus hier klar machen will, in der Predigt am Kreuz ist, erinnere dich oder vergiss nicht, dass ich 100% Mensch bin. Ich glaube, dass er diese Predigt vor allen Dingen für gewisse Irrlehrer, die kurz danach auftraten, die gesagt haben, Jesus war nur Gott und war kein wirklicher Mensch. Das war alles nur eine geistliche Erscheinung, die wir da gesehen haben. Er hat auch keine Fußspuren hinterlassen, deswegen konnte er auf dem Wasser gehen. Ja, er war kein richtiger Mensch und deswegen hat er auch nicht wirklich am Kreuz gelitten. Das ist hier der Beweis, dass Jesus sagt, mich dürstet. Er hatte die gleichen Bedürfnisse, die gleichen Qualen, die du und ich am Kreuz hätten. Und ein Zitat finde ich sehr gut. Der Genuss der Liebe hält eine Sekunde. Der Schmerz der Liebe hält ein Leben lang. Wenn wir Liebe genießen, körperlich oder wie auch immer, das ist für kurze Dauer, aber wenn man mal wegen Liebe, aus Liebe gelitten hat für jemand anderen, es hält ein Leben lang oder das bleibt einem ein Leben lang bewusst. Jesus war 100% Mensch und 100% Gott. Der sechste Punkt ist in zwei Verse weiter, 19, Vers 30. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Das Wort, was man früher dafür gesagt hätte, wäre Tetelestai. Und dieses Wort, Tetelestai, oder diese zwei Wörter, die würde ein Händler sagen, wenn er eine Transaktion, also damals würde er das sagen, wenn er eine Transaktion vollendet hatte, wenn ein Kauf abgeschlossen war. Jesus hat an diesem Punkt uns erkauft mit seinem Blut. Es ist vollbracht. Tetelestai würde auch ein Maler sagen, wenn er ein Bild gemalt hat und es komplett zu Ende gemalt hätte, dann würde er einen Schritt zurückgehen und sagen, Tetelestai. Das Bild der Erlösung ist an diesem Punkt komplett zu Ende gemalt. Es gibt nichts mehr, wo du noch mit deinem Kuli oder mit deinem Pinselstrich noch irgendwas dran tun kannst. Es ist vollendet, es ist vollbracht. Und das ist ganz wichtig. Du und ich, wir können nichts tun, um gerettet zu werden. Wir können nichts tun, um dass Jesus uns etwas mehr liebt. Und wir können auch nichts Falsches tun, dass Jesus uns etwas weniger liebt. Wir können überhaupt nichts tun. Wir sind völlig machtlos, Jesu Liebe und Errettung für uns irgendwie zu beeinflussen. Wenn wir wie der Übeltäter am Kreuz sagen, erinnere dich an mich und einsehen, dass wir Sünder sind und dass er gerecht ist, done deal. Jesus hat es ein für alle Mal damals vollendet. Und diese Erlösung steht für jeden Menschen zur Verfügung. Der letzte Punkt der Predigt ist in Lukas 23, Vers 46. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Was will er damit sagen? Was will er uns damit sagen? Oder was könnte er uns damit heute sagen? Er sagt damit: Ich habe 100% mein ganzes Leben nach dem Willen des Vaters gelebt. Ich bin diese schweren Schritte jetzt gegangen bis zum Tode. Und Vater, ich gebe es dir zurück. Und das sollte eine Ermutigung für uns sein, dass wir sowas am Ende unseres Lebens auch sagen können. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und das kann man sagen, wenn man sein Leben, und wir sind alle nicht wie Jesus, wir werden alle nie so perfekt leben wie er, wir haben unsere Probleme. Und das sind die verschiedenen Dinge, für die Jesus am Kreuz gestorben ist, die wir brauchen, diese Vergebung. Aber wenn wir am Ende sagen können, Vater, ich gebe dir das zurück. Du hast mir das Leben gegeben, du hast mir alles gegeben, ich habe es eingesetzt für deine Ehre und ich gebe es dir zurück. Und wir sollten darum bedacht sein, dass unser Leben genauso anschauenswert ist. Jesu Leben ist anscheinend sehr anschauenswert, weil es gibt mittlerweile hunderte Filme von ihm, ja. Und seine Geschichte ist in tausenden Kinderbüchern, Erwachsenenbüchern und in tausend verschiedenen Perspektiven wiedergegeben. Natürlich am deutlichsten in 4 Evangelien im Wort Gottes. Und sein Leben war es wert, angeschaut zu werden. Und wir sollten heute Abend diese Ermutigung mit uns mitnehmen und dafür beten, Vater, mach, dass es wert ist, dass mein Leben wert ist, angeschaut zu werden. Dass es ein Leben ist, was sich für die ewigen Dinge einsetzt. Nicht schaffe, schaffe, Häusle bauen und das war's. Das ist hinterher nicht wert, angeschaut zu werden. Ewigkeitscharakter, Dinge, die in der Ewigkeit Bestand haben, wenn wir das Evangelium weitersagen, wenn wir im Gebet kämpfen, wenn wir geistlich wachsen, wenn wir verschiedene Dinge für Gott tun, die er uns aufs Herz legt. Die Bibel ist voll davon, was das bedeutet. Und dann, dass wir am Ende sagen können, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Die Zahl 7 ist die Zahl der Vollständigkeit in der Bibel. Jesus blutete an 7 Stellen am Körper. Und diese 7 Stellen repräsentieren die 7 Stellen an unserem Körper, mit denen wir sündigen. Er blutete am Kopf, nur kurze Beispiele, blutete am Kopf für unsere unreinen Gedanken. Er blutete an den Händen für unsere unreinen Taten. Er blutete am Rücken, weil wir ihm den Rücken zugekehrt haben und so weiter. Könnt euch das mal in Ruhe angucken. Es gab 7 verschiedene Arten der Besprenkelung am Gnadenthron, 7 Gemeinden Jesu in der Offenbarung. Und er spricht hier diese komplette und vollständige 7-Punkte-Predigt am Kreuz, die alles sagt, was gesagt werden muss. Und Jesus ist da, um dich und mich komplett zu machen, um dich und mich zu vervollständigen. Er sagt in seinem Wort, dass er treu ist, das, was er bei uns angefangen hat, auch zu vollenden. In Epheser sagt er das, Epheser oder Philippa. Er sagt, dass er der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Jesus macht uns komplett. Und das Absolute, was dafür nötig ist, hat er hier am Kreuz getan. Und unser Glaube daran und unsere Bitten darum, dass er uns vergibt, startet diesen Prozess. Wir sind erlöst. Er startet diesen Prozess der Heiligung. Und das wird sein Ende finden in der Verherrlichung, wenn wir tot sind und bei ihm oben. Jesus macht uns komplett. Jesus hat vorher beim letzten Abendmahl mit seinen Jüngern dieses Symbol uns gegeben, im Brot und im Kelch, und wir wollen jetzt das Abendmahl gemeinsam einnehmen. Dafür kommt das Lobpreisteam nach vorne und leitet uns kurz in einem Lied der Anbetung. Das Abendmahl wird ausgeteilt. Und wann sollten wir Abendmahl nehmen, wenn nicht heute Abend? Ja? Und uns daran erinnern, was er für uns getan hat. Und eine kurze Sache zum Abendmahl. Abendmahl ist für Leute, die wie der Übeltäter bereits eingesehen haben, dass sie ungerecht sind, dass Jesus gerecht ist und die Jesus gebeten haben, ihn zu erlösen oder sie zu erlösen. Deswegen wollen wir diejenigen von euch, die sagen, ich bin kein Christ, das bedeutet, ich habe Jesus noch nicht darum gebeten, mein Herr und Retter zu sein, bitten, das nicht einzunehmen, und zwar damit man sich nicht selbst zum Lügner macht, weil in dem Moment, wo man das Abendmahl einnimmt, sagt man, jawohl, ich erinnere mich an meinen Erlöser. Wenn er aber noch nicht dein Erlöser ist, dann nimm es nicht. Aber wir sehen das hier so, wenn du eben dieses Gebet mitgesprochen hast, was ich gebetet habe, oder es vielleicht jetzt während dem Lied der Anbetung wiederholen willst, diese Einfachheit des Evangeliums und in deinem ganzen inneren Herzen sagst, Jesus, vergib mir meine Sünden, du bist gerecht, ich bin ungerecht, denk an mich. Und Jesus sagt, wann auch immer du stirbst, wirst du mit mir im Paradiese sein, dann kannst du das Abendmahl einnehmen. Und dann kannst du jetzt mit uns das Abendmahl feiern. Ich bete noch kurz mit uns. Vater, danke für das Kreuz. Vater, danke für die Einfachheit deines Evangeliums. Und Herr, nur weil es einfach ist, bedeutet das nicht, dass es nicht teuer erkauft ist, Herr. Danke für die von dir teuer erkaufte Erlösung für alle Menschen. Jesus, ich bete, dass jedem hier im Raum zum ersten Mal oder wieder ganz neu bewusst wird, was du für uns getan hast, Herr. Ich danke dir, dass wir in dir alles haben, was wir brauchen. Ich danke dir, dass du uns liebst und dass du uns in deine Hände eingegraben hast, Herr, dass du uns niemals verlassen wirst, dass du uns niemals verleugnen wirst. Und Vater, ich bete jetzt einfach für die Zeit im Abendmahl und später in der Gemeinschaft und an diesem ganzen Wochenende, dass wir dadurch, dass wir ein bisschen mehr verstehen, wer du bist, Herr, dass wir dadurch verändert werden, dass wir dadurch frei werden von Dingen, die uns belasten, die uns nicht belasten sollten. Dass wir frei werden von Sorgen, die keine Sorgen sein sollten. Dass wir neu verstehen, wer du bist, wer wir in dir sind und wozu wir berufen sind auf dieser Erde, Herr. Segne du diesen Abend in Jesu Namen. Amen.